In der Schmerzbehandlung geht man von 30% aus, das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80% für mich erreicht.
Also es hat etwas gedauert, bis ich die richtige Dosierung ausgetüftelt habe, aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann konzentriert lernen konnte, also vor allem ohne Schmerzen.
Da muss ich mich vor 5 Jahren angucken, ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen und das ist kein Leben.
Das Hanfgespräch, Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabisversorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute habe ich mal wieder einen besonderen Gast. Er heißt Attila und hat seit 2011 eine Divertikulitis, einen Reizdarm und eine Gastritis. Durch die starken und dauerhaften Schmerzen kam es zusätzlich noch zu einer Depression. Bevor ich mich mit Attila unterhalte, möchte ich Divertikulitis kurz erklären. Was sind denn überhaupt diese Divertikel? Divertikel sind Ausstülpungen in der Darmwand. Meistens treten sie im Dickdarm auf. Seltener sind sie im Dünndarm. Jetzt stellt sich die Frage, wie entstehen denn die Divertikel überhaupt? Ärzte vermuten, dass eine ballaststoffarme Ernährung die Entstehung von Divertikeln begünstigt. Eine faserarme Kost macht den Stuhl hart und fest. Der Innendruck im Darm ist dadurch höher, als wenn der Stuhl weich und geschmeidig ist. Dieser Druck und das im Alter weniger elastische Bindegewebe führen dazu, dass sich die Schleimhaut des Darms an manchen Stellen nach außen wölbt. So bilden sich dann die Divertikeln. Und was ist jetzt eine Divertikulitis? Es können Stuhlreste in den Divertikeln zurückbleiben. Vor allem, wenn der Stuhl sich bei Verstopfung staut, entzünden sich die Ausstülpungen manchmal und es entwickelt sich eine Divertikulitis. Es ist möglich, dass sich die Entzündung auf das Divertikel begrenzt. Unter Umständen breitet sie sich aber auf den umgebenden Darm aus. Es kommt dann zu Symptomen wie Bauchschmerzen, Fieber, Verstopfung und Blähung. Ärzte unterscheiden dabei verschiedene Formen bzw. Stadien der Divertikulitis. Eine akute, unkomplizierte Divertikulitis lässt sich meist ambulant behandeln. Anders ist es bei einer akuten, komplizierten Divertikulitis. Hier kann es zusätzlich noch zu einer Bildung von Abszessen, Fisteln oder sogar zu Löchern in der Darmwand kommen, die dann eine Operation erforderlich machen. Bei Patienten, die starke Schmerzen oder Fieber haben, ist eine stationäre Behandlung im Krankenhaus erforderlich. In vielen Fällen dürfen sie keine Nahrung zu sich nehmen. Häufig gelingt die Therapie ohne Operation. Bessern sich die Beschwerden, verordnen Ärzte in der Regel nach etwa 2 bis 3 Tagen einen Kostaufbau. Dann gibt es noch eine chronisch rezidivierende Divertikulitis. Das heißt, die Divertikel entzünden sich immer wieder. Dadurch kommt es zu dauerhaften Schäden in der Darmwand. Die Betroffenen leiden unter wiederkehrenden Schmerzen, Verstopfung und anderen Symptomen. So, jetzt aber zu meinem Gast. Ja, hallo und herzlich willkommen, Attila. Schön, dass du mein Gast bist heute beim VCA-Hanfgespräch. Magst du dich einmal selber vorstellen?
Hallo Christiane, danke für die Einladung, sehr, sehr gerne. Ich bin Attila, ich bin 36 Jahre alt, bin verheiratet mit meiner Frau, die ebenfalls Cannabis-Patientin ist, bin dreifacher Familienvater und seit 2 Jahren Cannabis-Patient.
Kannst du mal etwas von deiner Krankheitsgeschichte erzählen? Wenn du Cannabis nimmst, hast du eine schwerwiegende Erkrankung und ich denke mal, du hast nicht gleich von Anfang an mit Cannabis therapiert, sondern ich weiß ja schon, dass du eine Divertikulitis hast, eine Gastritis und ein Reizdarmsyndrom. Also 3 verschiedene Diagnosen, die du bekommen hast, die aber alle natürlich irgendwie miteinander zusammenhängen. Kannst du da ein bisschen was davon erzählen? Wie waren da die ersten Symptome? Wann wurde das diagnostiziert?
die ersten Symptome tatsächlich, erkläre ich dir auch gerne, die habe ich bei der Arbeit gespürt. Da habe ich früher in einem großen Automobilunternehmen gearbeitet am Band und da habe ich einfach ganz normal meine täglichen Arbeiten ausgeführt, bis dann irgendwann mal ein ziemlich stechender Schmerz kam. Ich habe den nicht mehr ausgehalten und musste dann wenige Tage später zum Arzt, der mich dann zum Facharzt, zum Gastroenterologen geschickt hat. Der hat dann wirklich eine Magen- und Darmspiegelung gemacht, das heißt, er ist mit einer Kamera da durchgegangen und hat sich die einzelnen Darmwände angeschaut, bis er dann gemerkt hat, okay, das sind solche Auswölbungen. Diese Auswölbungen sind dann diese Divertikel, die sich da so immer wieder entzünden können. Und aufgrund dieser Darmspiegelung wurde dann die Diagnose getroffen, Reizdarm-Divertikulitis. Das hat sich dann soweit dann entwickelt über die Jahre hinweg, bis ich 2018 dann den nächsten Schub bekam. 2018 war es dann einfach unerträglich, dass ich ins Krankenhaus gehen musste und mich dort dann über 14 Tage vor Ort behandeln lassen musste, bis diese ersten Symptome wieder abgemildert waren, sodass ich nach Hause gehen konnte. Und das hat sich eigentlich meiner Meinung nach nicht wirklich gebessert und ist 2020 zu einem weiteren Ausbruch geführt. Und ja, letzten Endes war es dann meine schlimmste Erfahrung, was mit meiner Krankheit nämlich letzten Endes zusammenhing, ich konnte irgendwann gar nicht mehr essen. Das hat sich so weithin entwickelt, dass ich 6 Wochen am Stück keinerlei Nahrung mehr zu mir aufnehmen konnte und das natürlich dementsprechend schwierige Schwächeanfälle mit sich gebracht hat. Natürlich meine Kinder, meine Frau waren auch voller in Sorge in der Zeit, ne, wie es mit mir weitergeht. So, und da musste einfach ein Umdenken stattfinden bei mir in Form von, ich kann jetzt nicht mehr zu herkömmlichen Ärzten gehen, ich brauche eine Alternative. Da kam für mich dann Cannabis ins Spiel, das erste Mal.
Bevor wir jetzt auf Cannabis eingehen, du bist ja vorher auch therapiert worden, ne? Also die haben ja die unterschiedlichste Arzneimittel wahrscheinlich gegeben und versucht, damit die Symptome zu lindern. Was hast du da alles bekommen? Also du hast zuerst vom Hausarzt ein Antibiotikum bekommen.
Genau.
Wahrscheinlich für die Divertikulitis, ne? Um die irgendwo in den Griff zu bekommen. Hat aber nicht ausgereicht. Wie ging die Therapie dann weiter?
Also ganz ehrlich fing das so an, dass mein Darm ja erst einmal Beschwerden ausgelöst hat, die im Stuhlgang nur sichtbar waren. Verschleimung und Brennen einfach beim Stuhlgang. So dass mein Arzt davon ausging, das könnten Bakterien sein und hat mir daraufhin dann das Antibiotika verschrieben. Das war so eine Art Ferndiagnose ohne Stuhlgangprüfen, ohne Labortests, ohne alles. Also quasi direkt das Antibiotika. Dann habe ich das Antibiotika genommen. Das half auch nicht. Dann wollte man mit weiteren Medikamenten das behandeln. Letzten Endes haben diese Medikamente nie die Wirkung erzielt, die wir erzielen wollten, nämlich dass es dauerhaft weg war und es kam halt immer wieder. Ich vermute einfach, im Nachgang weiß ich jetzt wirklich, dass das auch viel durch Stress und durch psychische Belastungen noch getriggert wurde und sodass dann halt diese Medikamente vielleicht kurzweilig den Entzündungsherd lösen konnten, aber die Problematik nicht an der Wurzel angepackt haben und das Thema eigentlich immer und immer wieder zurückkehrte. So.
Ja, es ist oft ein Stressfaktor. Ne? Also gerade was so Magen, Darm und so das vegetative Nervensystem betrifft, das hat ganz viel mit Stress natürlich zu tun. Und du hattest wahrscheinlich beruflich enormen Stress, gehe ich mal von aus, oder?
Tatsächlich war das alles nur privat.
Ah, okay. Ja, das ist eigentlich noch schlimmer, tatsächlich, wenn man privat total Stress hat.
Es war nur privat. Nicht kein einziges bisschen geschäftlicher Stress. Das waren alles private Dinge, die mich sehr bedrückt haben. Und je mehr dazu kamen, desto schwieriger war es letzten Endes, mit den Dingen, die du davor schon versucht hast, auszuhalten, das zu ertragen. Und dann wurde die Last irgendwann so schwer, dass dann genau solche Einbrüche, und ich habe die jetzt auch noch von Datum her noch direkt genannt, 2018, 2020, das waren so meiner Meinung nach die schlimmsten Jahre so in den letzten Jahren, wo dann auch das zurückzuführen ist auf die Psyche, weil ja die Dinge dann dementsprechend passiert sind, die dann diese Symptome ausgelöst haben.
Aber auch wieder ein langer Leidensweg, ne? Weil du sagtest 2011 dann die erste Diagnose und dann 2020 der kompletter Einbruch dann, wo es dir auch richtig schlecht ging nochmal. Und dann bist du wann auf Cannabis als Therapie gekommen?
Ich wusste tatsächlich, und das ist, ich möchte einfach auch ehrlich und offen mit dem Thema umgehen. Cannabis galt ja bis jetzt immer noch als illegale Substanz, gilt ja immer noch in Deutschland. Und ich kannte das aus der Jugend und ich wusste, dass es eine sehr, sehr entspannende und relaxende Wirkung mit sich bringen kann. Und ich hatte das auf dem Schwarzmarkt, wie schon die meisten Menschen in Deutschland das tun, wenn sie daran kommen möchten, das ausprobiert und es half mir tatsächlich. Was ich aber feststellen musste ist, durch dieses illegale Cannabis habe ich dann Probleme im Magen-Darm und Magen-Darm-Trakt bekommen. Das heißt, je mehr Substanzen ich zu mir genommen habe, die dabei gemischt wurden, desto mehr Entzündungen im Magentrakt sind entstanden und dann war es auf einmal nicht nur ein Darmding, sondern war es ein Magen- und Darmding. Durch illegale beigemischte Substanzen und Stress kam dann gar keine Besserung mehr zustande und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche da definitiv saubere Cannabisblüten. Ich kann mich da nicht darauf verlassen, dass mein Dealer um die Ecke mir das gibt, was mir medizinischen Mehrwert bietet, sondern ich muss mich da jetzt informieren, wie komme ich dran, weil 2017 ist das Gesetz in Deutschland geschaffen worden. Menschen, die einfach gesundheitliche Beschwerden haben, das ließ sich auch im Internet nachlesen, können verschiedenste Diagnosen sich mit einer Therapie quasi beschäftigen und die auch sogar anfragen und beginnen. Und mir war es wichtig, jetzt herauszufinden, wie finde ich einen Arzt, der sich mit dem Thema beschäftigt, da alle Ärzte, die ich gefragt habe, mich eigentlich mehr oder weniger abgeblockt haben, mir vielleicht sogar noch diskriminierende und ein bisschen stigmatisierende Sprüche um die Ohren gehauen haben, mich der Praxis verwiesen haben, sodass ich da einfach auch ja mehr oder weniger fast schon verunsichert war, wen ich überhaupt noch darauf ansprechen kann, weil ich vertraue ja meinem Arzt meine Geschichte an. Und wenn ich ihm dann noch sage, dass mir hilft Cannabis und er mich daraufhin aber nicht ernst nimmt, im Gegenteil vielleicht sogar als Süchtigen abstempelt oder gar komplett verwirrt, mich noch betitelt, würde ich da fast schon sagen, dass wir da in eine neue Richtung kommen müssen. Und daher war es mir auch wichtig, einen Arzt zu finden, der sich mit dem Thema beschäftigt, auskennt. Und das ist mir tatsächlich gelungen in Form von einem Hilferuf. Der Hilferuf hat auf Facebook stattgefunden. Ich habe mich an den PC gesetzt, wirklich zitternd, ohne Kraft, wie gesagt, 6 Wochen lang nicht mehr essen können. Und hab den Menschen im Internet aus dieser Facebook-Cannabis-freundlichen Gruppe, habe ich meine Geschichte kurz und knackig geschildert, sodass sich daraufhin dann per Privatnachricht eine Dame bei mir gemeldet hat. Die Dame meinte so, hier, dieser Arzt in der und der Gegend bietet etwas entspannter, leicht reinkommbare Therapien an. Das heißt, man muss nicht wirklich viele Anträge ausfüllen. Es reicht eine Diagnose, es reicht eine Vorbehandlung und eine Anmeldung. Und wenn du dem vielleicht auch noch erzählst, dass es sehr, sehr dringend ist, wie in deinem Fall, könntest du recht kurzfristig noch einen Termin bekommen. Tatsächlich ist es genau so passiert. Ich bin hingegangen zu dem Arzt, habe mich dort vorgestellt. Der hat mir das Rezept noch an dem Tag in die Hand gegeben. Und ich bin am nächsten Tag das glücklicherweise aus der Apotheke holen, nach Hause gegangen, habe mein Medikament genommen und das Schönste an der ganzen Geschichte, und das war das für mich der Beweis, dass alles, was wir vorher gemacht haben, richtig war, ich konnte an dem Tag wieder essen. Nach 6 Wochen konnte ich an dem Tag wieder essen, wo ich mein medizinisches Cannabis das erste Mal verschrieben bekommen habe und das erste Mal konsumiert habe, oder inhaliert habe. Seitdem kann ich wieder essen und zwar uneingeschränkt. Die Blutungen sind von täglich zurückgegangen auf wöchentlich, von wöchentlich auf monatlich, sodass ich jetzt eigentlich sogar fast schon sagen kann, ich habe gar keine mehr.
Wahnsinn, ja, super spannend. Also komplette Stigmatisierung erstmal durch die Ärzte.
Ja.
Dann Gott sei Dank jemanden gefunden, der sich damit auskennt, der auch nicht stigmatisiert, sondern weiß, dass Cannabis als Medizin eben hilft, auch bei solchen Darmerkrankungen, Magenerkrankungen helfen kann. Der hat dir wahrscheinlich aber erstmal ein Privatrezept verschrieben, denke ich mal. Ne? Du hast oder hat der den Kassenrezept und hat eine Antragstellung und alles gemacht für dich? Oder hast du als Einstieg erstmal ein Privatrezept bekommen?
Genau, deswegen habe ich ja gemeint, ohne diese ganzen Anträge, die man da großartig ausfüllen muss, ja. Ist das ein Arzt, der einem das recht leicht verschreibt, wenn man eine Diagnose hat. Das heißt im Prinzip genau, er sagt das, was du gerade eben gesagt hast, macht er. Er verschreibt Privatrezepte. Das heißt, man geht zum Arzt hin, trägt die Kosten des Medikaments in erster Linie erstmal selber, hat eventuell noch Verschreibungskosten, wie zum Beispiel ein Ärztehonorar oder ein Rezeptausstellgebühr, die man bei einem Arzt nochmal bezahlen muss und ist danach in der Lage, quasi mit dem Medikament zur Apotheke zu gehen, das Cannabis zu erwerben dort, aber auf privater Kasse, privat, also aus dem eigenen Geldbeutel.
Das ist heute auch noch so, also du zahlst das privat und kannst das auch leisten, dir das, diese Therapie privat zu ermöglichen sozusagen.
Eigentlich war es am Anfang komplett das Gegenteil. Ja. Am Anfang war es so, dass ich medizinisches Cannabis mir nicht nur nicht leisten konnte, sondern auch komplett fehlinformiert war, woher man das bekommt und was so die Preise sind, die man so eigentlich als Patient eigentlich zahlen sollte. Denn mein erstes Rezept, erschreckenderweise, habe ich auf das Gramm 24 Euro bezahlt, während man jetzt heute, wenn man wirklich in die Apotheken geht, weit unter 5 Euro sogar teilweise zahlt bei verschiedensten Sorten. Und ja, das waren halt solche Dinge, die waren für mich untragbar zu der Zeit, bis ich dann mich informiert habe und herausgefunden habe, okay, man muss gar nicht mehr so teuer bei den Apotheken viel Geld bezahlen, sondern es gibt da tatsächlich andere Wege. Dann hat sich das Ganze so weit entwickelt, dass ich dann irgendwann einen Antrag bei der Krankenkasse gestellt habe auf Kostenübernahme. Da wollte ich einfach wissen, wie verhalten die sich, weil ich habe ja schon echt einen großen Leidensweg und viele, viele Medikamente genommen. Würden die das jetzt übernehmen, würden die mir helfen? Das haben sie leider abgelehnt. Die haben mir da keinen Zuspruch gegeben. Wahrscheinlich habe ich den Antrag damals, das war ganz zu Beginn der Therapie, nicht nach den Bedingungen ausgefüllt, wie es der medizinische Dienst gern hätte, so dass das begründet durch den Arzt, vielleicht noch durch mich und so weiter und so fort erfolgt wäre, sondern das auf meine Art und Weise gemacht, so dass das wahrscheinlich zu dieser Ablehnung geführt hat. Und seitdem habe ich es nicht mehr in Angriff genommen. Seitdem, ich muss ganz ehrlich sagen, der Stress, den ich mir dadurch spare, auch wenn es viel Geld kostet, ist für mich gesundheitlich viel, viel positiver, wenn ich es so mache, auch wenn es wirklich knapp auf Kasse ist. Aber so habe ich meinen Seelenfrieden und wenn ich so an mir arbeite, dass ich gestärkt bin durch dieses Therapieren, dass ich mich danach wieder mit solchen Themen längerfristig beschäftigen kann, ohne da, keine Ahnung, dass es mich Nerven kostet letzten Endes, dann gehe ich das Ganze nochmal an, aber aktuell ist der Bedarf nicht da.
Ja, das verstehe ich. Das wäre auch absolut kontraproduktiv, wenn du dich dann wieder dadurch unter Stress setzen lässt, was dir dann wieder wahrscheinlich auf den Magen und Darm gehen würde. Also das würde ich dann tatsächlich auch nicht machen.
Lieber würde ich solche Podcasts dauerhaft gerne unterstützen und Menschen auch wie du eine Stimme bieten, die darüber sprechen, bis hin dann mal die Kostenübernahme einfacher wird und wir dadurch vielleicht was erzeugen können. Da arbeite ich gerne dran, wie dass ich da versuche, gegen eine Wand zu rennen, die sich nicht einrennen lässt alleine. Deswegen ist es vielleicht viel, viel wichtiger, dass wir da gemeinsam unsere Stimmen erheben und sagen, hey, hier ist ein großer Missstand, hier muss nachgebessert werden. Bitte tut mal was, liebe Politik. Dafür haben wir euch letzten Endes.
Da arbeiten wir gemeinschaftlich dran, auf jeden Fall. Wir wollen natürlich auch die Hürden abbauen und wollen es Patienten ermöglichen, mit Cannabis zu therapieren. So, du therapierst ja nun mit Blüten, ne? Also das heißt, du inhalierst mit Hilfe eines Inhalators. Du hast da eine ausgeglichene Sorte oder was hast du für eine? Also eine ausbalancierte THC-CBD oder ist die eher THC-lastig? Womit therapierst du?
Tatsächlich habe ich zu Beginn, genau bei diesem Arzt, wo ich gesprochen habe, gar keine Information darüber bekommen, wie welche Sorten wirken. Er hat mir gesagt, okay, es gibt eine Sorte für den Tag, es gibt eine Sorte für den Abend. Mach mal. So, mit dieser Informationsquelle bin ich in die Therapie quasi gestartet. Ja, ich musste es letzten Endes selber probieren. Ich musste durch verschiedene Sorten mich durchprobieren, bis ich endlich mal einen Anhaltspunkt hatte, wo ich sagen konnte, ah, okay, da kommt es auf diese Inhaltsstoffe an, die wirken so und so, die wirken so und so, die kann ich für diesen Tagesbereich und die für diesen Tagesbereich einsetzen. Ich handhabe das tatsächlich so, ich benutze tagsüber ein eher belebenderes Präparat, für den Mittag und Nachmittag ein ausgeglichenes und für den Abend ein wirklich sedierendes, einschläferndes Medikament. Und durch das ganze Probieren kann ich tatsächlich jetzt sogar schon vorher, bevor ich ein Rezept bestelle, schon anhand des Terpenprofils sagen, für welche Tageszeit eventuell das Medikament geeignet sein könnte. Und so treffe ich dann letzten Endes mit meinem Arzt gemeinsam dann auch die Wahl. Weil, muss ich auch noch dazu sagen, wenn ich ein Präparat wirklich über einen langen Zeitraum kontinuierlich dasselbe nutze, baue ich eine gewisse Toleranz auf und ich brauche statt, jetzt mal um es in Zahlen auszudrücken, statt 10 Gramm auf einmal 30 Gramm dafür, um den gewünschten Zieleffekt zu erzielen. Und deswegen wechsle ich auch Sorten einfach durch, damit, wenn ich wieder auf diese Sorte, die eh gut gewirkt hat, wieder zurückgreifen möchte, dass sie dann auch den gewünschten Zieleffekt erzielen kann, den ich vorher letzten Endes von ihm erwarte.
Das ist sehr schön, dass du das ansprichst, ne? Weil es kommt natürlich zu einem Gewöhnungseffekt. Das heißt, die Dosis würde sich dann erhöhen. Deswegen muss man wirklich mal wechseln oder, wenn es möglich ist, bei bestimmten Erkrankungen auch mal pausieren. Ne? Also es machen auch manche, aber zumindest das gilt es immer zu beachten.
Ja, sehr. Und da liegt auch eine Riesenproblematik meiner Meinung nach bei den Ärzten. Viele Ärzte wissen gar nicht, was sie verschreiben. Und meistens höre ich sogar aus der Community, das ist jetzt nicht direkt über die Ärzte mir mitgeteilt worden, aber von den Patienten, die bei den Ärzten sind, dass die Ärzte den zwei Sorten oder gar nur eine Sorte aufschreiben und die nicht einmal durchprobieren lassen. Da steckt meiner Meinung nach kein Sinn dahinter. Man muss ja irgendwo ein Stück weit auf den Patient eingehen, auf ihn hören, wenn ihm ein Präparat nicht wohltuend gefällt oder nicht passt zu ihm, dass er dann einfach auch wirklich die Möglichkeit hat, ich weiß nicht, wie du das siehst, einfach auch zu probieren und sich durch die Sorten einfach mal letzten Endes durchzutesten, weil niemand kann dir sagen, wie was auf dich genau wirkt.
Absolut.
Weder der Arzt, noch das Präparat, noch irgendein Inhaltsverzeichnis, das da irgendwo mal schon, es gibt sowas noch aktuell nicht. Wir befinden uns alle in so einer Testphase und sind alle, ich sag's jetzt mal banal, Versuchskaninchen noch und versuchen durch unsere eigenen Therapieerfahrungen einen Anhaltspunkt zu bekommen, in welche Richtung welches Präparat ungefähr gehen kann.
Das ist eine Individualmedizin, ne? Jeder reagiert so ein Stück weit anders. Nicht jedes Endocannabinoid-System ist komplett gleich. Wir sind da Individuen, die eben anders reagieren auf die Substanzen. Du sprachst von den Terpenen. Also du legst Wert auf bestimmte Terpene. Da achtest du drauf, dass du morgens ein bestimmtes Terpenprofil hast, mittags und auch abends ein bestimmtes. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen, über die Terpene?
Tatsächlich gibt es belebende Terpene, es gibt, wie ich auch vorhin gesagt habe, so sedierende und es gibt welche, die in einem Zusammenspiel so in der Waage liegen, wie ein Hybrid, ne, nennt sich das. Also um es kurz mal aufzuteilen, das sind alte Begriffe, die noch von früher übernommen wurden, Sativa, Hybrid und Indica, die sollen einem so suggerieren, Sativa steht für Tag, Hybrid für den ausgeglichenen Alltag und am Abend das Indica. In diesen Terpenen stecken dann oftmals genau diese Wirkstoffe drin, zum Beispiel Limonen und Linalool haben bei mir so eine euphorisierende, frische Wirkung. Es ist ein Zitrusgeschmack wahrzunehmen. Das sind solche Aromen, so typische Aromen, die einen glücklich werden lassen, wo man einfach ein Strahlen ins Gesicht bekommt. Das ist dieses typische High-Gefühl, das man so aus der Cannabis-Freizeitkonsum-Seite heraus kennt. Und dann gibt es wieder so beruhigende Myrcen, Humulen, Carfiolen, die sehr entspannend wirken können, die dann auch sedierende Eigenschaften haben. Die kann man dann am Abend einsetzen. Und dann gibt es wieder die Sorten, die dieses Mischverhältnis aus beidem besitzen, sodass dann wieder diese ausgeglichene Variante kommt. Und darauf achte ich einfach, welches Verhältnis ist in welchem Präparat vorhanden und mit welchem Medikament könnte ich tatsächlich richtig liegen zu dieser und zu dieser Tageszeit.
Ja, spannend. Also das ist ganz wichtig für Patienten. Ich höre das auch immer wieder, weil das hat natürlich diesen synergistischen Effekt. Ne? Also die Terpene, die unterstützen die Cannabinoide wunderbar und ergänzen sie und beeinflussen eben die Wirkung von THC und CBD. Also kennt sich wirklich sehr gut aus, finde ich prima. Von daher, das war nochmal ein schöner Ausflug zu den Terpenen. Ich möchte jetzt nochmal eingehen auf dein Umfeld. Wie reagiert denn dein Umfeld auf deine Therapie? Deine Frau therapiert auch. Wie reagiert das Umfeld so auf euch?
Ah, das ist mein Lieblingsthema.
Sehr schön. Da bin ich ja beim richtigen Thema wieder.
Ja, tatsächlich. Ist es bei mir so, ich bin zu Beginn der Therapie noch sehr vorsichtig gewesen. Da muss ich ganz ehrlich einfach sagen, da hatte ich auch gewisse Ängste aus der, sagen wir mal so, der Illegalität heraus noch so mit im Hintergrund waren. Gerade speziell, was Vermieter angeht, so Nachbarn, Umfeld, was sagen die Eltern der Kinder von unseren Kindern, die zum Beispiel in die gleiche Klasse gehen, so wenn die uns mal irgendwie in der Öffentlichkeit sehen oder mal riechen oder bei uns mal hochkommen und irgendwie das medizinische Cannabis wahrnehmen, dass es da irgendwie danach wohl riecht oder so, ne, wie die darauf reagieren. Mit solchen Vorwürfen habe ich die ersten Wochen und Monate verbracht, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so ist Schluss damit. So, ich hab keine Lust mehr, ich krieg das auf Rezept hier, ich habe diesen Zettel in der Hand, ich gucke mir auch extra bewusst nochmal an, Junge, du bist legal unterwegs, was das angeht. Jetzt musst du da aufräumen mit diesen Gedanken im Kopf und bin das systematisch angegangen. Ich habe mich mit meinem Vermieter auseinandergesetzt, bin hingegangen und gesagt, du pass auf, ich war vor kurzem noch schwer krank, du hast mich gesehen, ich konnte nicht mehr das und jenes. Ich bin jetzt Cannabis-Patient. Falls du hier Gerüche wahrnimmst oder irgendwie was zu isst, glaub mir, ich mache das aus medizinischem Grund. Bin völlig offen umgegangen. Er hat mir gesagt, mach, was du willst, Junge. Also solange du hier in dem ganzen Haus das nicht vollräucherst oder sowas, ne, mach das draußen, ist das völlig in Ordnung. So, und so habe ich diese Reaktion, weil ich mich getraut habe und mit ihm darüber gesprochen habe und diese Gegenreaktion bekomme, habe ich mir gedacht so, ha, das klappt ja, das ist richtig gut. Weißt du was, das machst du jetzt einfach bei allem so. Und dann bin ich zu den Lehrern meiner Kinder in der Schule gegangen, bin zu den Eltern meiner Kinder in der Schule gegangen, bin zu meinen Freunden, Verwandten, Bekannten und habe das allen erzählt. Und seitdem lebe ich frei mit diesem Gefühl. Und das war für mich auch, glaube ich, das Wichtigste, damit ich auch letzten Endes anderen Menschen helfen konnte, mich da erstmal selber weiterzuentwickeln. Weil aufgrund dieses Gefühlschaos, was ich vorher hatte und dieser jetzigen Erfahrung, völlig normaler Mensch zu sein, völlig legal zu sein und sich auf eine Art und Weise zu therapieren, die vielleicht erstmal orthodox wirkt, aber im Nachgang für mich ein richtig vorteilhaftes Feeling ausgelöst hat. Das war mir einfach unheimlich wichtig, das nach außen zu tragen. Und deswegen haben meine Frau und ich, als wir uns gemeinsam dazu entschlossen haben, anderen Menschen zu helfen, einen Kanal aufgemacht, unseren Wir verdampfen Cannabis-Kanal. Komme ich auch nochmal gerne zurück, warum verdampfen nachher. Diesen Kanal haben wir einfach eröffnet, um anderen Menschen, die genauso interessiert sind an einer Cannabis-Therapie, aber nicht wissen, wie man die ersten Schritte einleiten kann, dass man sich da einfach vorab mal informiert. Und wir berichten auf unserem Kanal einfach über unsere Therapie, unsere Erfolge. Wir sprechen auch über unsere Präparate, wie sie uns zu bestimmten Tageszeiten geholfen haben. Und uns ist es einfach wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten zu diesem Thema. Und deswegen sind wir da beide bereit, das in eine positive Richtung zu lenken.
Das finde ich total gut. Also erstmal finde ich es gut, dass ihr offen damit umgeht, weil das muss ja raus. Deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, damit die Stimmen einfach rausgelangen zu jedem, der es eben hören möchte und dass es bekannt wird, dass Medizinalcannabis einfach für viele, viele Patienten die letzte Chance ist, überhaupt wieder am Leben normal teilzunehmen, wie für dich ja auch. Ne? Du warst komplett am Ende und jetzt, wenn ich dich so sehe, würde ich nicht denken, dass du irgendwas hast. Du strahlst, du bist gut drauf und man merkte das überhaupt nicht an. Dank dieser Therapien. Und das muss man einfach immer sagen. Und du hast ja die ganze Litanei der Leitlinie sozusagen wahrscheinlich durchgearbeitet mit allen Medikamenten, die es gibt für deine Erkrankung. Nichts hat was gebracht. Und auch hier wieder der Fall, wie bei vielen Patienten, mit denen ich gesprochen habe, letzte Chance. Ne? Und auf einmal geht's dann wieder. Also total klasse. Ich finde es auch super, dass ihr so einen Kanal, so einen Instagram-Kanal habt, wo ihr einfach anderen Patienten helft. Und das ist ganz wichtig. Ich finde, gerade Cannabis-Patienten sollten sich zusammenschließen, sollten sich gegenseitig unterstützen und sie sollten, dafür plädiere ich auch, laut werden. Ihr müsst einfach laut werden, damit ihr gehört werdet und dass das in die Welt rausgeht, dass es eine Therapie ist und kein Kiffen auf Rezept ist, sondern wirklich eine Therapie für schwer erkrankte Menschen.
Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
Das war jetzt das Wort zum Sonntag, hätte ich jetzt fast gesagt. Wollen wir mal auf ein ganz anderes Thema gehen. Jetzt haben wir ja uns genügend über Medizinalcannabis ausgetauscht. Jetzt würde ich gerne auf die Pläne der Regierung, unserer Ampelkoalition eingehen. Ja, die Legalisierung soll ja nun kommen. Also der Gesetzentwurf soll ja irgendwann Ende März oder so kommen. Wir sind alle sehr gespannt, wie der aussehen wird, dieser Gesetzentwurf. Aber jetzt frage ich dich mal als Patient, was hältst du als Cannabis-Patient von der Legalisierung? Welche Chancen siehst du da drin, beziehungsweise welche Gefahren kann das auch bergen für Patienten?
Aktuell ist das Thema Legalisierung für mich semi-interessant. Irgendwie ist schon wichtig aufgrund der Tatsache, dass man versteht, was Cannabis eigentlich letztendlich ist. Ja? Eine Substanz, mit der man beruhigende, vielleicht sogar therapeutische Effekte erzielen kann. Aber meiner Meinung nach ist das erstmal viel wichtiger, das, was jetzt aktuell besteht, und das ist der medizinische Sektor, den erstmal zu festigen. Deswegen bin ich voll und ganz erstmal fokussiert drauf, mich damit zu beschäftigen, weil wir haben nämlich auch Jugendschutz innerhalb dieses Bereichs nämlich schon. Nämlich Therapien werden gerade eben für Jugendliche nicht angeboten. Und deswegen bin ich da auch erstmal nur voll damit beschäftigt, da aufzuklären, denn es stimmt nämlich nicht, dass junge Menschen kein Cannabis verschrieben bekommen können. Ich habe sehr wohl sehr viele Ärzte gesprochen, die auch schon Teenagern, die wirklich schwere ADHS haben oder Probleme haben, deren Eltern dieser Therapie zustimmen. Da habe ich schon sehr viele Ärzte kennengelernt, die gerade in diesem Bereich unterstützen. Und da möchte ich ganz kurz, ich weiß, das Thema ist jetzt gerade Legalisierung gewesen, aber da möchte ich kurz was zu sagen. Und zwar ist ein junger Mann, das finde ich so toll, er ist 16 Jahre alt, ist Cannabis-Patient geworden, therapiert sich jetzt seit fast einem Jahr mit Cannabis und hat sein Wesen ins Positive verändert, sodass sich sogar die Lehrerschaft aus seiner Schule bereit erklärt hat, einen kleinen Aufsatz darüber zu schreiben, also ein kleines Essay zu schreiben, wo sie darüber einfach eine Stellungnahme machen zu dem Thema, wie das Cannabis, wie die Therapie eigentlich auf diesen jungen Mann wirkt und wie sie ihn wahrnehmen. Und das steht tatsächlich drin, das finde ich so toll. Die sind so begeistert, ihn von dieser Art mal kennenzulernen. Sie sehen einen konstruktiven, engagierten, konzentrierten, fokussierten jungen Mann und sind wirklich überrascht, dass so eine Therapie solche Erfolge erzielt und sind sehr gespannt darauf, wie es weitergeht
damit. Toll, toll.
Und ich finde, wir sollten uns wirklich während der Legalisierungsdebatte, es ist zwar schön, diesen Augenblick und diesen Moment so festzuhalten und zu sagen, hey, wir nähern uns da einem Traumziel, das wollen alle Menschen da draußen, die wollen sich alle frei fühlen, aber damit sollten wir nicht sofort anfangen, sondern wir sollten das mal mit den Dingen aufräumen, die noch nicht ganz geklärt sind. Und da finde ich, gehört der medizinische Sektor zuerst in die erste Instanz, denn, wie gesagt, es gibt auch für junge Menschen hier Möglichkeiten und wenn wir mit Jugendschutz anfangen, sollten wir vielleicht erstmal mit medizinischen Jugendlichen arbeiten, die das eventuell benutzen können, um an denen dann zu sehen, welche Symptome damit therapiert werden können und wie es den jungen Menschen da bekommt, zumindest in der Therapie.
Also da bin ich voll bei dir, ne? Also unbedingt, das Cannabis als Medizingesetz muss als erstes angepackt werden, bevor wir hier in eine große Legalisierungseuphorie verfallen und dieser Medizinalsektor dann ins Hintertreffen gerät und das zulasten eben von schwerkranken Menschen. Also das darf auf gar keinen Fall passieren. Dafür sollten wir gemeinschaftlich kämpfen und ich denke, das tun wir auch schon.
Deswegen werde ich auch laut sein, genau zu diesem Thema, anstatt erstmal zur Legalisierung.
Sehr gut, das finde ich absolut gut. Ja, wie schätzt du denn die Zukunft von Cannabis als Medizin ein?
Ich vermute, dass das ein revolutionäres Medikament sein kann. Dazu muss aber erstmal Forschung stattfinden, dazu müssen Studien stattfinden, dazu müssen Menschen, also aber auch Politik sich erstmal bereit erklären, das auch zu akzeptieren, dass daraufhin geforscht werden darf und sollte. Es gibt nämlich sehr, sehr viele andere Länder, wie zum Beispiel auch Israel oder Kanada oder Amerika, die schon viel, viel weiter sind als wir.
Absolut.
Und deswegen bin ich mir da ziemlich sicher, dass das der erste Schritt in Richtung guter, anerkannter Medizin ist, zu forschen, zu kennen, zu lernen. Und ich glaube und ich hoffe, dass wir dazu und dass unsere Generation dazu in der Lage ist, dass die ersten Schritte einzuleiten, einfach, dass das auch wirklich passiert.
Sehr schön. Ja, und was wünschst du dir jetzt persönlich für deine Zukunft?
Also für meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich noch sehr, sehr viele Jahre gesund bleibe und mit meiner Familie so durchs Leben gehen darf. Aber ansonsten wünsche ich mir eigentlich am meisten, und das ist das mir am wichtigsten, glaube ich, muss ich sagen, dass meine Kinder sich niemals gegenseitig oder mit ihren Freunden zum Thema Cannabis im Negativen unterhalten, sodass man, ich will eher, dass sie zu mir sagen, so was, ihr habt euren Führerschein deswegen damals verloren und ihr musstet ins Gefängnis? Was? So, ich will, dass die das nicht empfinden können, was wir jetzt hier für eine Sache durchmachen, sondern sich mehr oder weniger ja einfach nur erfreuen können, dass es etwas gibt, mit dem man sich eventuell, wenn man wirklich möchte, alternativ besser behandeln kann als vielleicht andere Medikamente. Und ich freue mich auf so eine Zukunft, eine moderne, neue, akzeptierte, fröhliche und sich gegenseitig unterstützende Zukunft. Das wäre
schön. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Attila. Sehr schön. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Ja, ich bedanke mich für dieses wirklich tolle und offene Gespräch. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht und ich glaube, das hat uns allen nochmal einen Einblick in ein ganz anderes Krankheitsbild nochmal gegeben, was vielleicht gar nicht so bekannt ist. Und von daher bedanke ich mich bei dir, dass du bereit warst, dieses Gespräch mit mir zu führen.
Sehr, sehr gerne. Und ich bedanke mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast, dir meine Geschichte anzuhören. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit.
Tschüss, Attila.
Ciao, Christiane.
Ich fasse noch einmal zusammen. Attila ist seit 2 Jahren Cannabis-Patient. Die ersten Symptome traten 2011 auf. Da hatte Attila sehr starke Magenschmerzen und Blutungen beim Stuhlgang. Die Diagnose war dann eine Divertikulitis, Reizdarm und Gastritis. Das Schlimmste war, dass Attila irgendwann nicht mehr essen konnte. Selbst Wasser zu trinken fiel ihm schwer. Er wurde anfangs mit einem Antibiotikum behandelt. Er bekam dann noch andere Medikamente, die aber nie dauerhaft geholfen haben. Die Entzündungen kamen immer wieder. Er war unterernährt und schwach. 2018 bis 2020 waren dann seine schlimmsten Jahre, wie Attila sagt. Da ging es ihm richtig schlecht. Er hatte persönlich großen Stress, der ihn sehr belastet hat. Da er die Wirkung von Cannabis schon von früher kannte aus dem Freizeitkonsum, wusste er, dass medizinisches Cannabis helfen könnte. Dann begann die Suche nach einem Arzt. Leider fand er keinen Arzt, der bei seiner Erkrankung Medizinalcannabis verschreiben wollte. Im September 2020 bekam er durch eine Facebook-Gruppe den entscheidenden Tipp, welcher Arzt ihm Cannabis verschreiben könnte. Er bekam ein Privatrezept von einem Arzt und konnte sich so in der Apotheke Medizinalcannabis besorgen. Seit er mit medizinischem Cannabis therapiert, hat er wieder zugenommen, er hat kaum noch Schmerzen und die hat er dank Cannabis gut im Griff. Zusammen mit seiner Frau Renate, die ebenfalls Cannabis-Patientin ist, hat er einen Aufklärungs- und Informationskanal auf Instagram ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Menschen noch besser über Medizinalcannabis-Therapien zu informieren und aufzuklären. Also auch hier sehen wir, dass Patienten versuchen, Patientinnen und Patienten zu helfen. Beide gehen sehr offen mit ihrer Therapie um und ich finde, das ist genau richtig. Durch einen offenen Umgang erreicht man dann auch oft das Verständnis seines Umfeldes. Den Link zu dem Instagram-Kanal stelle ich dann in die Shownotes. Auch in diesem Gespräch habe ich mal wieder festgestellt, Patienten sind keine Kiffer auf Rezept. Der Podcast ist wie gewohnt zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der VCA-Website. Bleiben Sie dran und vor allem bleiben Sie neugierig.
Also meine Frau, mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe für die Fehltage